wie das Aufwachen nach der großen Ruhe, nach dem langen Winterschlaf jetzt über ein Jahr. Corona hatte doch was sehr Ermüdendes. So langsam sieht man die Lockerungen in der Gastro, genauso auch hier. Nächste Woche dürfen wir vielleicht wieder singen mit Maske. Urlaub ist wieder möglich. Die Schulen sind hoffentlich wieder richtig auf nach den Ferien und so. Die Masken fallen langsam ab. Es war doch ganz schön trocken manchmal. Auch im Gottesdienst ist manchmal die Lieder, hat man so das Gefühl, das erfrischt und macht so ein bisschen locker zu wenig auf. Und wenn das fehlt, dann ist es ein bisschen trocken. So ähnlich ist heute auch im Bibeltext. Aber wenn wir nochmal zurückschauen auf die Corona-Zeit, wie schlimm war es eigentlich wirklich für uns? Klar fehlt was, keine Frage. Und klar sind da Einschränkungen. Trotzdem behaupte ich, es sind mir doch recht glimpflich durchgekommen. Manche, mit denen man geredet hat, haben gesagt, ja, wo es eigentlich richtig mittendrin in der Zeit war, haben gesagt, für mich geht es eigentlich ziemlich weiter wie vorher. Ich gehe arbeiten, ich habe meinen Garten, ich mache alles fast wie vorher, außer dass ich halt nicht in den Gottesdienst kann, keinen Hauskreis habe. Habe ein bisschen mehr Zeit unter der Woche abends. Wie geht's weiter? Schon so eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt. Wie geht's mit der Gemeinde weiter in den nächsten Jahren? Wie geht's jetzt weiter in den nächsten Wochen mit Jungschar, mit dem Tagestreff hat wieder gestartet schon. Alles ist noch ein bisschen unklar. Eine Sache, die klar ist, schauen wir uns heute an. Das Thema, Monatsthema vom HGV ist Erweckung, God in Action, Gott in Aktion. Und das sieht man hier sehr deutlich. Der Predigtext für heute steht im Hesekiel im Alten Testament, Hesekiel 37, 1 bis 14. Und ich hätte euch vielleicht sogar mit angebeamt, wenn mein Computer noch mitgemacht hätte. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin. Und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte. Und siehe, es regte sich. Und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem, weissage du Menschenkind, und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr. Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Hesekiel erlebt was. Ein Stück weit ist man ja fast neidisch, gell? Und wird sich das auch mal wünschen, so richtige Vision von Gott mitgenommen werden und was sehen, was noch passieren soll. Andererseits ist es ja auch gar nicht nur angenehm. Hesekiel hat es ja alles andere als leicht. Hesekiel lebt vor ungefähr 2600 Jahren. Er war Priester und Prophet in einer Zeit, in der es Israel, seinem Volk, überhaupt nicht gut ging. In einer Notzeit. Hesekiel hat gelebt in Babylon, weil das ganze Volk im Exil war. Jerusalem war besiegt, Israel war besiegt, das Volk weggeführt, vor allem die Elite. Jerusalem erobert, der Tempel, der Ort, wo Gott wohnt, zerstört. Gott wohnt nicht mehr dort. Hesekiel sieht das auch schon, Hesekiel 10, dass die Herrlichkeit Gottes Jerusalem verlässt. Also eigentlich, was soll dann noch gehen? Wenn Gott nicht mehr dabei ist bei seinem Volk, bei seinem Werk, was kann man dann noch tun? Israel, so steht es ja im Text, sie sagen, wir sind am Ende. Als Staat, als Volk, als Gottes Auserwählte, tot. Aber Gott spricht noch. Es ist ja nicht zu Ende. Gott hat noch seine Propheten wie den Hesekiel. Und der bekommt eine Vision. Gott zeigt ihm was. Bildlich. Und ziemlich erschreckend. Er sieht eine Talebene, ein großes Feld voller Knochen. Ausgetrocknet. Die liegen schon lange da. Das ist nicht gerade eben erst irgendwas passiert. Wie nach einer vernichtenden Niederlage, nach einer riesigen Schlacht. Durcheinander, nicht schön bestattet oder so. Unzählige, eigentlich wirklich schreckliche Vorstellungen. Und Gott fragt ihn, hey, Hesekiel, du Menschenkind, wird da wieder was lebendig? Natürlich nicht, oder? Keine Chance. Vertrocknete Skelette, was soll denn da nur passieren? Aber Hesekiel sagt nicht, nee, sondern Hesekiel sagt, mein Herr, Jahwe, du weißt es. Und Gott sagt, Weissage über die Knochen, zu diesen Knochen sogar. Gott spricht zu dem Toten, ihr sollt leben. Und was passiert? Das Unmögliche. Das, was tot ist, was vertrocknet ist und was lang nichts mehr möglich war, das gehorcht. Während Hesekiel zu den Knochen spricht, Gott will euch wieder lebendig machen, gibt es ein Gerassel, ein Getöse. Man will sich's gar nicht vorstellen. Verteilte, vertrocknete Knochen setzen sich wieder zusammen, so wie sie gehören. Sehnen und Muskeln wachsen, dann die Haut. Es stehen wieder Körper da. Sind sie komplett? Noch nicht. Das Wichtigste fehlt. Es ist kein, hier ist bei Luther mit Odem übersetzt, kein Lebensatem, kein Geist in ihnen. Auf Hebräisch ist das alles das gleiche Wort, je nachdem, wo es steht. Vielleicht darf man das ganz kurz auch wahrnehmen, weil das nicht so selbstverständlich ist, das heute so zu lernen, zu hören. Du bist viel mehr als nur ein Körper, viel mehr als nur Knochen, Sehnen, Fleisch, Haut. Muskeln natürlich, gell? Viel mehr als die Summe von Milliarden Zellen, in denen biochemische Prozesse ablaufen. So faszinierend, wie das ist und so viel, wie dadurch gesteuert wird. Aber das ist nicht alles. Menschen, wir sind viel mehr als eine Maschine, wo der Reiz kommt und dann passiert das. Ja, das ist ein Teil davon, aber das ist lang nicht alles. Wir sind Körper, Seele und Geist. So ähnlich steht es in der Bibel immer wieder mal. Und selbst mit aller Forschung ist das nicht ergründbar. Es gehört einfach mehr dazu als nur die Teile. Man kann mit der modernen Medizin so viel tun, man kann mit der modernen Forschung so viel verstehen, aber viel mehr versteht man nicht. Deswegen geht's hier noch weiter. Hesekiel sieht, dass alles wieder aufgestanden ist und da stehen lauter Menschen vor ihm. Aber sie sind eben doch noch nicht lebendig. Da ist kein Odem in ihnen, kein Geist. Und Gott sagt, weissage dem Geist, dass sie lebendig werden. Jesus sagt im Johannesevangelium mal, der Geist ist, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Das lässt sich übertragen. Ja, Jesus meint auch da noch mehr. Der eine Punkt ist, dass wir als Körper natürlich Fleisch sind, aber dass Gottes Atem in uns wichtig ist zum Leben. Der andere Teil ist, dass wir als Menschen halt nicht Gottes Geist haben von uns aus. dass er der es ist, der uns wirklich lebendig macht, zum ewigen Leben bringt, wenn Gottes Geist in uns kommt, in uns wohnt. Und das zieht sich eigentlich auch durch die ganze Bibel. Wenn man zurückschaut in Genesis 2, die ersten Seiten, die Schöpfung, auch da macht Gott zuerst den Körper und dann haucht er ihm den Lebensatem ein und der wird lebendig. Vorher nur Staub, Dreck. Erst Gottes Atem gibt den Leben, gibt das Leben, das wirklich gibt den Funken, der uns einzigartig macht. Auch hier passiert wieder das, was Gott sagt. Hesekiel weissage drüber, dass der Atem in sie kommt und der Lebensatem kommt in sie. Hesekiel sieht plötzlich ein lebendiges, riesiges Heer, wehrhaft, alles andere als hilflos. Jetzt ist mir hier schnell geneigt zu sagen, ja, hey, Gott haucht die Gemeinden an und die werden lebendig und der Heilige Geist, aber ganz eins zu eins übertragen lässt sich das nicht. Eigentlich geht's hier nämlich nur um das Volk Israel zuerst mal, um Gottes Volk. Die wollen aufgeben, Vers 11 sagen sie, noch sagen sie, unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Aber Gott spricht weiter. Passt auf, bleibt nicht da stehen. Ich, Jahwe, hab noch was vor. Für euch geht's weiter. Bald ist Fußball-EM, gell? Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten und es ist erst vorbei, wenn der Schiri abpfeift. So Phrasen kosten normalerweise ein paar Euro ins Phrasenschwein, aber es ist erst vorbei, wenn Gott abpfeift. Gott spricht das erste und das letzte Wort über allem Leben. Gott als der, der Liebe ist. Eigentlich was Selbstverständliches, gell? Also, dass das Leben anfängt, irgendwann wieder aufhört. Dass wir wissen dürfen, dass Gott das erste und das letzte Wort spricht, ist schön, ist gut, ist Gnade. Dafür können wir dankbar sein. Und wenn man Psalm 90 liest, das Leben dauert 70 oder 80 Jahre, dann darf man dankbar sein für jeden Tag. Und darf es aber auch annehmen, wenn Gott sagt, du darfst zu mir zurückkommen. Heute gibt es trotzdem Menschen, wahrscheinlich zu jeder Zeit, heute gibt es Menschen, die das nicht so akzeptieren wollen. Ich habe das gefunden und war eigentlich erstmal erschrocken, ganz ehrlich. Es gibt nämlich Milliardäre, einige, die sprechen viel und man hört das heute alles und so, die haben mit dem Tod eher schwieriges Verhältnis. Ich möchte euch mal 4 Zitate zeigen, weil es einfach auch ein bisschen in unsere Zeit reinspricht. Larry Ellison, der hat bei Oracle mitverdienen, also ein reicher Mann, der sagt, der Tod hat für mich noch nie einen Sinn ergeben. Wie kann ein Mensch da sein und dann einfach verschwinden, nicht mehr da sein? Und deswegen will er sich nicht damit abfinden. Der Google-Gründer Larry Page sagt, ich habe nicht vor zu sterben. Unter uns, ich auch nicht. Aber ich glaube, ich habe einen anderen Grund als er. Wie das aussieht in 30, 40 Jahren, wird spannend bei ihm. Mark Zuckerberg von Facebook sagt, mich interessieren vor allem Menschen. Was wird es uns ermöglichen, ewig zu leben? Wie können wir alle Krankheiten heilen? Ewiges Leben? Alle Krankheiten heilen? Er spricht von Technik natürlich, Transhumanismus und so Dinge, dass man Technik mit dem menschlichen Körper verbindet und dann alles möglich sein wird. Das klingt auch nicht nach Sterben, gell? Ewig leben. Peter Thiel von PayPal, der will sich nach seinem Tod einfrieren lassen. Das gibt's ja schon seit einigen Jahrzehnten, soweit ich weiß. Mit der Option, wieder aufgetaut zu werden, wenn der Durchbruch bei der lebensverlängernden Medizin gelungen ist. Ich weiß es nicht genau, ob es da reicht, wenn man sich nach seinem Tod einfrieren lässt. Aber das ist sein Plan. Auf jeden Fall gibt es da auch inzwischen Firmen und so, die sich damit beschäftigen, wo Millionen und Milliarden drinstecken, um das Problem des Todes zu lösen. Um dem auszuweichen, was unausweichlich auf uns wartet. So wird das nicht funktionieren. Ja, vielleicht wird das Leben verlängert. Vielleicht werden Krankheiten geheilt, bin ich sicher, dass es da fortschreitet, die Medizin. Aber so funktioniert es trotzdem nicht. Vielleicht auf dem körperlichen Teil, aber doch nicht beim Lebensatem. Da kann niemand reinpfuschen. Das ist Gottes Sache. Gott spricht und es bewegt sich. Oder eben nicht. Ich habe das diese Woche ganz praktisch geübt, die Geduld zu haben, dass sich was bewegt. Ich hatte ein Hörproblem und ich war beim Arzt und der hat gesagt, also nach 24 Stunden löst sich das meistens von allein. Und es war am Donnerstagnachmittag so um 3 Uhr rum oder so, hat es irgendwann angefangen plötzlich, weiß nicht, da habe ich es bemerkt. Freitagnachmittag saß ich auch an der Predigt, das Stück, hab den Text vor mir gehabt und hab gewartet. Und es war 3, es war 4 und es war nicht besser. Und ich habe gedacht, hey, eigentlich habe ich keine Lust mehr zu warten. Ich will, dass das weg ist, ich will wieder normal, gesund hören und so. Gebe ich auf nach 24 Stunden? Ich habe es geschafft, nicht aufzugeben. Ich habe gedacht, hey, Gott hat nicht zu mir gesagt, das bleibt jetzt so. Warum soll ich aufhören mit Beten? Warum soll ich das jetzt akzeptieren einfach? Und habe es Gott sei Dank erlebt. Ich weiß aber, dass das auch nicht überall und nicht immer so funktioniert. Aber für mich war es so. Ich kann dankbar sein, dass das dann irgendwann später plötzlich weg war. Es gibt so viele Ecken in unserem Leben. So viele Dinge, wo es schwierig ist und wo man Lust hat, hinzuschmeißen. Und manchmal ist das vielleicht auch dran. Oft ist es das nicht. Gib nicht auf, solange Gott nicht abpfeift. Auch im Beruf, in der Gesellschaft, im persönlichen Leben, in der Beziehung, in der Gemeinde. Gott will das Leben. Gott will Leben schenken. Deswegen ist Jesus zu uns gekommen. Hier spricht Gott zu Israel, ja. Aber gerade das Volk Israel hat es doch zweimal mindestens erlebt, dass das noch eingetroffen ist nach Hesekiel. Die waren im Exil in Babylon und es war hoffnungslos. Sie haben selber gesagt, wir sind tot. Und Gott hat sie zurückgeführt. Dann waren sie nach 70 nach Christus wieder verstreut in alle Herrenländer und es war kein Staat Israel da. 1948, 1947, 48 ist der Staat wieder gegründet worden. Jetzt bin ich kein Politikexperte und ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber man könnte überlegen, ob das vielleicht der erste Schritt war, der hier angekündigt ist. Hesekiel ist hier tief beeindruckt. Soll das Tote wieder leben? Nichts anderes macht Jesus auch mit uns. Wir gehen als Menschen unausweichlich auf den körperlichen Tod zu. Aber der Körper ist nicht alles. Der Geist ist, der lebendig macht. Und da brauchen wir Gottes Geist. Jesus ist für uns gestorben, damit wir nicht auf den Tod zugehen müssen, sondern damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Ich weiß nicht, ob du das spürst in deinem Leben, dass Gott lebendig machen will, dass Gott Hoffnung geben will, dass bei Gott noch nicht Abpfiff ist. Aber es ist so. Wenn Gott nicht aufgibt, dann gib du auch nicht auf. Jesus ist für dich gestorben, damit du nicht auf den Tod zugehst, sondern auf das ewige Leben. Damit deine Perspektive, wie der Jabjan letzte Woche gesagt hat, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, damit wir auf die Herrlichkeit zugehen dürfen. Und vielleicht ist öfter dran, sich bei Hesekiel hier das Beispiel zu nehmen, wo Gott sagt, sollen die Knochen wieder leben? Und wo wir uns fragen, soll da wieder was leben? Soll es bei mir nochmal besser werden mit dem Problem, mit dem Problem, mit irgendwas? Hesekiel sagt, mein Herr, Jahwe, du weißt es. Lasst uns das üben. Gott das hinzulegen. Du hast jetzt vielleicht schon einen Gedanke im Kopf, wo du merkst, in deinem Leben, da ist eine Sackgasse, fühlt sich für dich wie eine Sackgasse an. Leg das doch in der nächsten Woche jeden Tag bewusst Gott hin, das Problem, und sag, für mich sieht's tot aus, aber mein Herr Jahwe, du weißt es. Wenn Gott in Aktion ist, dann kommt Leben in die trockensten Knochen. Dann gibt's keine Sackgasse und kein Ende. Dann geht's weiter. Und wir haben die Hoffnung, wir haben das Wissen, dass Gott's am Ende gut macht. Amen. Vater im Himmel, dafür möchten wir dir einfach Danke sagen. Dass du dich zu uns runterbeugst, dass du unsere Probleme kennst, die nicht ignorieren möchtest. Wir möchten dir Danke sagen für das, was du im Hesekiel gezeigt hast. Und möchten dich bitten, dass du es in unser Leben übersetzt. Dass du uns hilfst zu sehen, wo wir aufgeben möchten, aber wo du noch nicht am Ende bist. Danke, dass du Möglichkeiten hast, wo wir keinen Weg mehr sehen, dass für dich nichts unmöglich ist und dass du uns Leben, ewiges Leben geben möchtest. Amen.